Ja, RWE punktet Woche für Woche, auch am Wochenende gegen Regensburg. Aber trotzdem ist die Euphorie noch nicht so richtig da an der Hafenstraße. Genau darüber wollen wir heute sprechen, analysieren natürlich den Sieg gegen Regensburg, sprechen noch einmal über den Wechsel von Ahmed Arslan nach Australien und richten den Blick nach vorne, denn jetzt stehen zwei Topspiele hintereinander für Rot-Weiß Essen an. Erst geht es am Wochenende nach Osnabrück und dann nach Rostock. Extrem wichtige Spiele im Aufstiegskampf, es bleibt spannend. All das gibt's heute in der Folge.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin auch wieder am Start nach einer Woche Urlaub. Freue mich, wieder hier zu sitzen. Aber ihr habt das eigentlich auch super ohne mich gewuppt. Heute Martin und Wotzi mit am Start.
Hallo.
Lass uns direkt mit dem Regensburg-Spiel starten. Jetzt schon ein paar Tage her, aber jetzt zurückblickend, Ergebnis stimmt, aber so richtig überzeugend war es nicht, ne?
Ja, sehr gut zusammengefasst, Kira, so kann man sagen. Das Beste war tatsächlich an diesem Wochenende das Ergebnis von RWE und natürlich auch die Resultate der Konkurrenz. Osnabrück, Rostock haben sich die Punkte gegenseitig abgenommen. Der MSV Duisburg komplett abgewatscht worden. In Wiesbaden, Energie Cottbus nur 1-1 gespielt, auch durch eine sehr zweifelhafte Schiedsrichterentscheidung, also eher ein Skandal durch dieses nicht gegebene Tor in der Nachspielzeit. Ja, und Rot-Weiß war natürlich dann tabellarisch der Gewinner dieses Spieltags. Man ist da noch näher rangekommen, ist jetzt punktgleich wieder mit dem Dritten, schnuppert da ganz oben mit. Aber wie du schon sagtest, das Spiel gegen Regensburg war natürlich nicht überzeugend. Aus meiner Sicht hat Rot-Weiß Essen für eine Heimmannschaft, für eine Spitzenmannschaft viel zu viel zugelassen. 15 gegnerische Ecken hat man so auch selten erlebt an der Essener Hafenstraße. Hatte sogar Glück noch in der Nachspielzeit, dass Dietz diese Riesenchance nicht verwertet. Dann steht es da 3-3 auf einmal, trotz einer 3-1-Führung. Also ja, es geht auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Aber wichtig war natürlich, dass man diesen Stresstest bestanden hat. Denn es war ja klar, nach dem Aachen-Spiel wird man dieses Spiel nicht gewinnen, dann wird es unruhig. Die Mannschaft hat geliefert, wie so häufig schon in dieser Saison. Immer wenn es irgendwie unruhig zu werden droht, dann reagiert die Truppe. Das spricht natürlich für eine mentale Stärke, aber überzeugend geht auf jeden Fall anders.
Okay.
Szene des Spiels.
Wenn wir jetzt schon beim Spiel sind, Wotzi, dann starte ich bei dir. Was hast du dir für eine Szene rausgesucht?
Ja, ich habe mir das 1-1 von Lukas Brummer herausgepickt. RWE hat sich nicht so geschockt gezeigt nach dem 0-1, hat versucht, das Glück in der Offensive zu suchen und irgendwie ja lag dieses 1-1 in der Luft. Kam dann nach, wann war das, Martin? War eine gute halbe Stunde oder?
34 Minuten.
34. genau. Brumme mit der linken Wumme. Also Lukas Brumme ist wirklich aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken. Er liefert immer ab und ist für mich auch der schussstärkste Spieler in der Mannschaft. Ich habe immer gedacht, Torben Müsel, aber von ihm kommt jetzt wenig aus der zweiten Reihe. Und ja, wenn Brumme sich so zwischen den 16 Metern und, sage ich mal, 24, 25 Metern den Ball packt, dann wird es fast immer gefährlich. Der hatte wirklich einen feinen Fuß und das war so der Startschuss. Ja, nicht zur Aufholjagd, war jetzt, haben das, den Rückstand egalisiert, aber dann hat RWE eigentlich bis zur Halbzeit alles im Griff gehabt. Nach der Halbzeit 15 Minuten nicht, aber dann in Manier einer Spitzenmannschaft den Regensburgern zwei Knockouts verpasst. Ja, dann ein bisschen unnötig gezittert, aber das hat Martin ja schon sehr gut zusammengefasst, dass man da besser agieren könnte.
Also ich würde widersprechen, dass Brumme immer abliefert. Ich fand ihn in den letzten Wochen echt schlecht so. Da hatte er überhaupt nicht die Form gehabt der Hinrunde. Über die Gründe ist gesprochen worden, er hatte diesen Reizhusten über zwei Wochen, aber trotzdem traut sich Konstantin ihn nicht runterzunehmen, weil er eben immer wieder einen drin hat. Ne? Also hat man jetzt gesehen, er kann ein Unterschiedsspieler sein, gerade offensiv, defensiv hat er seine Schwächen, aber wenn er in Form ist, dann ist klar, dann kann er Spiele entscheiden durch seine Qualität, durch seinen Schuss, durch seine Läufe. Die gab es halt in den letzten Wochen nicht, warum auch immer. Aber das ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen, dass er sich seiner Bestform wieder nähert.
Ja, aber Martin, trotzdem meine ich mit Abliefern, Uwe Koschinat weiß wirklich, was er an ihm hat. Uwe Koschinat hat ja gefühlt schon jeden Spieler mal auf die Bank gesetzt. Lukas Brumme, weiß nicht, müsste ich weit zurückdenken, aber auch in den letzten Wochen, wo du sagst,
zum Ende der Hinrunde war
er
mal.
Schwächelt, ja. Trotzdem weiß er, was er an ihm hat. Vielleicht sogar diese Schussstärke oder Standardsituation. Da hat er einfach diesen besonderen Skill, den sehr wenige in der Mannschaft haben. Ja, und deshalb weiß man, wenn man ihn aufstellt, was man bekommt. Klar, gibt's da defensiver Schwächen, aber darüber wird ja eigentlich schon darüber so lange gesprochen, seit Brummer in Essen ist. Der wurde ja auch einst ursprünglich als Offensivspieler geholt und hat sich dann als Linksverteidiger bewährt. Und glaube aber auch, haben wir hier im Vorgespräch noch diskutiert, Martin ist ja öfter beim Training und sieht auch, also Brummer gehört sicherlich nicht zu den Besten im Training, nicht zu den Trainingsweltmeistern. So ein bisschen gefühlt mit angezogener Handbremse trainiert er, aber trotzdem wird er aufgestellt. Also es spricht einfach für seine Qualitäten. Ne? Man sagt, er hat einfach Talent. So, manche müssen sich vieles erarbeiten in der Karriere als Jugendspieler. Brummer hat es einfach drauf, kaum auszudenken, vielleicht, wenn er keine Wehwehchen hätte und ja, ein bisschen härter arbeiten würde.
Alles klar. Martin, du bist uns noch deine Szene schuldig und ich glaube, da geht's eher um eine nicht so schöne Stimmt. Szene aus RWE-Sicht.
Meine Szene, die ich live, wie vielleicht auch einige andere im Stadion, gar nicht mitbekommen habe. Ich habe mir meinen Live-Ticker zurechtgelegt und gerade was getippt, Anstoß, los geht's. Und auf einmal gucke ich hoch und blankes Entsetzen im Stadion. Mhm. Der Ball ist im Netz, natürlich hat man sich die Szene dann noch mehrmals angeschaut. Ja, ein katastrophaler Fehler von Felix Wienand, habe ich so in der Form jetzt auch noch nicht gesehen. Nach 14 Sekunden hat's gerappelt, der ist dann angespielt worden von Ben Hünning und macht dann ja einen technischen Fehler. Erster Kontakt gerade nach vorne viel zu weit und da reagiert der Regensburger Stürmer sehr gut und nimmt ihm den Ball ab, legt ihn rein. Ja, da musste Wienand erstmal gestützt werden, lag dann erstmal auf dem Boden. Ich glaube, er wollte im Rasen versinken. Ging natürlich dann nicht. Dann hat man ihn auf jeden Fall aufgemuntert. Klaus Jasula als Kapitän sofort hingegangen. War natürlich dann auch die richtige Reaktion. Und ich finde, da hat man ihm das schon so ein bisschen angemerkt in den nächsten 20, 30 Minuten. Mhm. Diesen Fehler war jetzt auch nicht gerade einfach, sowas dann abzuschütteln. Wobei ich sagen muss, in der zweiten Halbzeit hat er das gut gemacht. Da hat er echt einige ordentliche Paraden gezeigt. Aber natürlich muss man über Felix Wienand sprechen. Es ist das zweite, wie ich finde, unglückliche Spiel seit der Golz-Verletzung in Aachen. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen, über diesen sehr schlechten Pass vor dem 1:0. Das 2:1 könnte er möglicherweise halten. Ja, es ist kompliziert. Es ist ein junger, talentierter Torhüter, der am Anfang seiner Karriere steht. Und am Anfang seiner Karriere macht man eben Fehler, aus denen man lernt. Nur kann die sich Rot-Weiß Essen momentan nicht erlauben. Jakob Golz' größte Stärke ist eben diese brutale Konstanz. Also wir reden hier nicht im Talk über Golz-Fehler. Nein, also wir erwähnen, wenn er mal herausragend gut hält. Aber grundsätzlich sprechen wir nicht über Golz, weil man irgendwie davon ausgeht, dass er abliefert und weil er keine Fehler macht. Und das ist eben das, was ihn so auszeichnet. Und Wienand muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass er das schnell abschüttelt, dass er aus diesen Fehlern lernt, dass er jetzt in seinen Rhythmus kommt. Ich zweifle da ehrlich gesagt ein bisschen dran, aber ich glaube schon, dass er da jetzt in guten Händen ist. Manuel Lenz, einer der besten Torwarttrainer im Business, wird sicherlich mit ihm sprechen. Die leisten da schon eine gute Arbeit, aber es wird jetzt natürlich eine mentale Frage. Also das Können hat er, gar keine Frage, ist ein guter Torhüter, aber es wird natürlich dann nach so einem Fehler eine Kopfsache. Ne, volle Hütten jetzt in Osnabrück und in Rostock. Wie kommt er damit klar? Und wollen wir nicht hoffen, dass das dann ein entscheidendes Kriterium im Aufstiegskampf wäre.
Zumal man ja noch viele Wochen auf ihn setzen muss, so wie es aussieht, ne?
So wie es aussieht, bis Minimum Ende März, Anfang April.
Ja.
Ergänzung zu Wienand, wenn du so einen Fehler begehst, dann zu diesem Zeitpunkt. Bester Zeitpunkt.
Ja. Also du startest und im Endeffekt, sie haben jetzt ja doch gewonnen.
Du hast immer noch 95 Minuten inklusive Nachspielzeit. Und das hat man der Mannschaft ja auch gar nicht angemerkt, wie Uwe Koschinat das auch gesehen hat. Also die haben sich wirklich super schnell geschüttelt.
Ja.
Wienand war dann in manchen Aktionen, wie Martin gerade auch bemerkt hat, ein bisschen unsicher, vor allem beim Abwurf. Der hatte oft den Ball in die Hand genommen und dann wurde das Publikum unruhig. Mhm. 3, 4, 5 Mal großes Raunen durchs Publikum. Warum wirft er denn nicht schnell ab? Warum macht er das Spiel nicht schnell? Da hat man so ein bisschen gemerkt, dass er vielleicht ein bisschen grübelt und erstmal durchatmen, keinen Fehler machen, vielleicht nicht zu schnell abwerfen, damit wieder einer dazwischen springt und ja, aber
in Havelse am zweiten Spieltag, ja.
Ich habe mich immer gefragt, warum laufen die Stürmer bis zum Torwart oft? Warum laufen die so an? Und das jetzt nicht nur Spieler von Rot-Weiß Essen, sondern überhaupt im Fußball. Und manchmal passiert das. Einmal in 100 Fällen lohnt es sich dann, irgendwie hochzuspringen, den Hintern hinzuhalten, ne, oder in dem Fall, weil der Spieler, der Torwart, ja, den Ball nicht
ja, es geht ja, annimmt, ne? Es geht ja in erster Linie darum, den Torwart zu stressen, ne? Also nicht aber unbedingt.
Ist ja sehr, sehr selten, ne?
Ja, aber trotzdem Stress ausüben, damit er vielleicht ein bisschen nervös wird, damit er keinen klaren, gezielten Ball dann spielen kann.
Lohnt sich doch.
Deswegen ist Anlaufen schon jetzt nicht so verkehrt, also.
Mhm. lass uns ein bisschen weg vom Torwart, sondern allgemein über die Defensivleistung sprechen. Martin, du hast gerade in deinem Eingangsstatement schon gesagt, das war dir alles irgendwie ein bisschen zu anfällig. Es hat ja auch eine Umstellung gegeben. Deswegen da eure Meinung zu, hat das gefruchtet? Ist das sinnvoll? Kann diese Mannschaft, also seht ihr das als System für die nächsten Wochen oder wie?
Offensiv finde ich schon. Also Rot-Weiß war schon druckvoll über die beiden schnellen Flügel, Safi und Abiyama, auch wenn die beiden jetzt, ja, zumindest Abiyama nicht wirklich sehr gut gespielt haben. Einige technische Mängel offenbart. Die Flankenqualität von beiden ist nicht gut. Ich finde, Safi hat in der ersten Halbzeit echt ein gutes Spiel gemacht. Hätte, wie ich finde, einen Elfmeter kriegen müssen in der Anfangsphase. Und hat dann auch einen guten Abschluss gehabt, der gut gehalten wurde vom Torhüter. Aber das Problem ist bei den beiden natürlich, dass Flanken eben nicht zu ihrer Stärke zählt. Und dann hängt natürlich Son Jansen in der Luft. Torben Müsel hängt momentan durch, war auch wieder nicht gut, wie ich finde. So, und dann fehlen natürlich so Mittelstürmer, die Zuspiele. Also nach vorne war es dann trotzdem ordentlich. Ich finde, das solltest du dann auch erwarten können in einem Heimspiel. 4-2-3-1 ist da schon ein gutes System. Aber das geht natürlich so ein bisschen dann auf Kosten der Defensive. Wobei ich sagen muss, in der Dreierkette hat die Mannschaft ja auch nicht gut gespielt in Aachen und stand nicht sicher. Also es ist ein bisschen ein Rätsel für mich, warum Rot-Weiß Essen unter Koschinat defensiv so anfällig ist. Also man spricht ja immer vom Beton anrühren, lese ich immer in den Kommentaren, vom Angsthasenfußball. Ja. Aber ich finde nicht, dass die Offensive das Problem ist von Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen hat 48 Tore erzielt in 24 Spielen. Das ist ein Zweierschnitt, hat aber 38 Tore kassiert. Das ist halt unter den Top 8 die schlechteste Bilanz von allen. Dreimal nur zu Null gespielt. Das wird am Personal liegen natürlich. Ne? Der angesprochene Brumme, Außenverteidiger Hofmann, das denkt auch eher offensiver. Dann hat man wieder beim 3-2 gesehen, Tempodefizit. Hünning, der eigentlich eher so von den Vieren so mit der Schnellere ist, lässt sich abkochen und überlaufen. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Und jetzt vor diesen wichtigen Spielen in die Top-Teams muss man das auf jeden Fall defensiv in den Griff bekommen.
Wie seht ihr da aktuell die Rolle von Tobias Kraulich?
Ja.
Der nicht so wirklich zum Zuge kam.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, habe ich schon letzte Woche gesagt. Ich hätte diesen Wechsel nicht vollzogen, auch wenn er eine schlechte erste Halbzeit in Aachen gespielt hat. Also ein Mann wie Tobias Kraulich, der mit Kaito Misuta und Jakob Golz, das waren eigentlich die besten drei in der Hinrunde, ihn sofort wieder auf die Bank zu setzen. Ich sag, man macht sich unnötig wieder ein Problem, weil Hüning hat ja jetzt auch nicht überzeugt. Mhm. Mich war Ben Hüning nicht stark in diesem Spiel. Er hatte große Probleme mit Erik Hottmann oder mit Noel Eichinger, wenn der über die Seite kam. Überhaupt, also der war da irgendwie auch immer im Spiel, wenn es Feuer von Regensburg gab im Essener Strafraum. Und verstehe ich nicht, warum man sich das wieder so aufmacht. Wie wir gehört haben, braucht man ja gar nicht zu hören. Natürlich ist ein Spieler wie Kraulich dann nicht zufrieden, wenn er dann mitgeteilt bekommt, du spielst heute nicht. Also, was hat er sich bislang zu Schulden kommen lassen? Ja, bis auf eine schlechte Halbzeit in Aachen, aber ja.
Also ich kann mich erinnern, Martin, dass wir hier auf jeden Fall schon saßen und irgendwann mal gesagt haben, wenn der fit ist,
ja,
kannst du den eigentlich nicht auf die Bank setzen, bei dem, was der kann und ja auch schon oft genug gezeigt hat.
Mit seiner fußballerischen Qualität würde ich ihn auch auf jeden Fall immer spielen lassen. Linksfuß in der Viererkette finde ich auch extrem wichtig. Also klar, wenn es an mir geht, wäre der Spieler unantastbar. Möglicherweise sieht er so in Kombination auf der linken Seite mit Lukas Brumme so ein Defensivproblem bei Rot-Weiß Essen. Gegner spielen wohl gerne in den Rücken von Kraulich, ne? Weil da sicherlich auch ein bisschen Tempo fehlt, aber Christian hat es natürlich gesagt, also Ben Hünning, finde ich, war 70 Minuten ordentlich, aber leistet sich dann auch irgendwie einen entscheidenden Fehler. Es ist schwierig jetzt, gerade bei Viererkette, dann bleiben zwei draußen. Bin mal gespannt, wenn Michael Schulz zurückkommt, ob dann zwei Innenverteidiger dann draußen bleiben. Dann gibt's auch wieder ein Luxusproblem oder ob er dann wieder auf Dreierkette umstellt.
Martin, wir diskutieren jetzt, haben wir den 25. Spieltag in Osnabrück, wir diskutieren von Spieltag 1 gefühlt, Dreier-, Vierer-, Fünferkette, wer spielt in der Abwehr. Was entscheidet am Ende einer Saison eigentlich? Wie im Basketball sagt man das, glaube ich, ne? Oder kann man vielleicht auch auf den Fußball beziehen. Ja, wer gewinnt denn die Meisterschaften? Eigentlich die Defensivreihen. Offensive gewinnt die Spieler. Und deshalb, es ist ein sehr enger Kampf da oben, aber Rot-Weiß Essen kassiert einfach zu viele Gegentore. 3-0. Der kommende Gegner Osnabrück hat 12-0 gespielt. Du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass du drei Dinger erzielst. Und unabhängig von der Gegentoranzahl, Rot-Weiß Essen produziert so viele Chancen gegen sich, das ist unfassbar. 15 Ecken sind eigentlich schon 15 Chancen für den Gegner. Und da sind noch gar nicht die eingerechnet, die Regensburg im Spiel hatte. Das gleiche gegen Havelse, 4-1 gewonnen, alles schön und gut, am Ende zählt das Ergebnis. Aber auf Strecke, ja, da mache ich mir, wenn ich ein rot-weißer Verantwortlicher wäre, würde ich mir sehr große Sorgen machen. Das kann nicht sein, dass RWE mal 2-3 kassiert und hofft, dass da hinten, dass da vorne dann auch die Jungs wieder knipsen. Das klappt dann gegen Havelse Regensburg.
Es ist ein bisschen bizarr, weil die Mannschaft hat hin und wieder gezeigt, dass sie es kann. Ich erinnere an das Spiel in Ferl gegen die beste, mit Abstand beste Offensive der Liga, haben die nicht 100%ige Torchance zugelassen.
Hat man aber Beton.
Gegen Wiesbaden hat man halt ja auch 75 Minuten ohne Beton anzurühren, mit gutem Fußball geschafft. Defensiv sehr gut,
Beton. Da hat
sehr
gut zu stehen. 75%
ja gut, da hat man es gemacht. Genau, das war auch das einzige Tor, in dem RWE nicht, einzige Spiel, in dem RWE nicht getroffen hat. Ansonsten trifft man ja immer, was aber auch natürlich eine Qualität ist. Es kommt schon mehr auf die Offensive an. Ne? Also es gibt Mannschaften ganz unten drin, die weniger Gegentore kassiert haben als Rot-Weiß Essen, die aber unten stehen, weil sie nicht genug produzieren. Ne? Das ist eben auch ein Faktor. Aber klar, gerade jetzt vor so wichtigen Spielen gegen schwere Gegner muss man das hinbekommen.
Ja, aber sorgt wahrscheinlich auch für das, und das wäre eigentlich so das nächste Thema, worüber ich mit euch sprechen soll. Also ihr beide kritisiert gerade irgendwie die Spielweise, und das ist ja auch das, was wir oft lesen. Die Ergebnisse stimmen, aber irgendwie so richtig zufrieden sind die Fans ja nicht, auch im Stadion nicht. Martin, wie hast du da oder nimmst du aktuell allgemein die Stimmung wahr?
Nicht gut, muss ich sagen.
Trotz Tabellensituation.
Trotz Tabellensituation, was mich dann doch wieder wundert. Also natürlich kann man und soll man kritisieren, das gehört dazu, weil ich finde, die Mannschaft hat schon noch etwas Luft nach oben, aber Fakt ist, Rot-Weiß steht ja so gut da wie seit knapp 2 Jahrzehnten nicht mehr, seit dem letzten Aufstieg in die zweite Bundesliga. Klar, vor 3 Jahren mit Dabro waren wir nochmal nah dran, aber auch nicht so richtig, wie ich finde, und jetzt hat man ja wirklich eine realistische Chance, um aufzusteigen, und das wiederum ist mir da so ein bisschen zu viel Gemecker. Also sollte sich nicht auf die Stimmung im Stadion auswirken, die ist meiner Meinung nach überhaupt nicht gut. Mhm. Also als Erste sollte man erstmal überhaupt den Weg ins Stadion finden. Ich finde es sehr enttäuscht momentan, was die Zuschauerzahlen angeht. Jetzt hat man knapp so die 16 gekratzt, ne? Und der Heimbereich war bisher in diesem Jahr noch nicht ausverkauft. Und das ist, also Entschuldigung, aber das ist schon ein Armutszeugnis, finde ich. Also gerade für so eine riesige große Stadt mit so einer wie Essen, mit so einer Fanschar, sollte man schon es hinbekommen, in so einer Phase, dass man da 17.000 Zuschauer in den Heimbereich bekommt. Also kann ich die Leute ehrlich gesagt nicht verstehen, die jetzt wegbleiben. Man sollte sich nicht eines Vorteils berauben, wie ich finde. Gegenüber Wiesbaden oder Ferl hat man diesen Vorteil mit dieser Fan-Euphorie, die man aber irgendwie nicht entzünden kann. Ne? Also jetzt spielt man zwar mal auswärts, so wann gab es das letzte Mal irgendwie das Zuschauer oder Fans zum Training gekommen sind von RWE und da mal irgendwie ein paar Bengalos gezündet haben, um ein Zeichen zu setzen. Also kann ich da nur appellieren an die Leute, sich da ein bisschen mehr einzubringen wieder und das vielleicht mal so ein bisschen abzuschütteln. Ja, man hat andere Vorstellungen, man will möglicherweise dominanteren, besseren Fußball sehen, aber man sollte vielleicht jetzt nicht mit so einer komplett negativen Haltung ins Stadion kommen.
Ja.
Aber Martin, das ist vielleicht auch ein Thema für sich im Endeffekt, ne? Ob jetzt 16 oder 17.000 Essener kommen, ich glaube, der Heimbereich passt fast an 17.000. Das ist jetzt eigentlich kein großer Unterschied. Dadurch wird die Stimmung wahrscheinlich nicht besser. Vielleicht hat auch RWE eben auch in einer 600.000 Einwohnerstadt nicht 40.000 echte Rot-Weiße. Das ist einfach auch der jüngsten Vergangenheit geschuldet. Deshalb, man vergleicht sich ja gerne mit Schalke, wo wirklich um jedes Ticket der 62.000, glaube ich, gekämpft wird. Das ist in Essen nicht der Fall. Da bekommt man immer an der Tageskarte Tickets. Aber das halte ich jetzt gar nicht für so ein großes Problem. Es ist einfach nur, wie Martin sagt, so eine bizarre, komische Stimmung. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, das hört sich blöd an, aber dass manche sogar auf eine Niederlage hoffen oder auf 2, damit sich was ändert, weil man sich so eingeschossen hat auf den Trainer. Völlig unverständnisvoll, weil das ist ja wirklich Jammern auf hohem Niveau. Man sollte das, was man jetzt hat, diese Situation, die sollte man wirklich demütig annehmen, respektieren, sich freuen innerlich und nicht irgendwo da immer wieder was Fehler zu suchen. Aber warum passiert das so, frage ich mich auch manchmal. Warum ist die Stimmung, wie sie ist? Und da hat leider Uwe Koschinat auch eine Mitschuld, wegen diesen vielen Umstellungen. Die Mannschaft spielt oben mit, aber irgendwie die Fans, die können viele Entscheidungen nicht nachvollziehen. Müssen sie auch nicht. Aber dieses Hin- und Herwechseln, wie jetzt jüngst mit Kraulich, der Abgang von Aslan, über den wir auch gleich nochmal kurz diskutieren werden, das können einfach viele nicht verstehen. Und das ist dann auch so ein Spiel mit dem Feuer. Klar, auf der anderen Seite kann Uwe Koschnert auch nicht Entscheidungen treffen, die Fans beglückten. Ne? Ja, okay, dann haben sie die Fans zufrieden mit der Aufstellung, aber er verliert die Spiele. Also das ist, aber von der Stimmung her, wie gesagt, das ist doch mal in Kurzform komische Stimmung.
Also nochmal, Kritik ist gut und richtig, sollte auch sein. Und wenn man was anzumerken hat, sollte man das auch tun, völlig klar. Aber ich finde, das sollte sich jetzt nicht so auf die Stimmung übertragen im Stadion. Also man sollte jetzt nicht mit so einer negativen Grundhaltung zur Hafenstraße kommen und sagen, boah, hoffentlich verlieren wir heute, dann ist der Koschnert endlich weg. Ja. So, das kann es eigentlich
Martin,
nicht sein.
So ein bisschen ist es. Wann, RW hat 3 Niederlagen, die wenigsten in der Liga.
Seit 9 Spielen ungeschlagen.
Seit wann war die letzte Niederlage?
Gegen Cottbus, Heimspiel.
Ja, es gab, glaube ich, keine Uwe-Uwe-Rufe mehr. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Also Uwe Koschnert hat ja niemandem was getan. Er tut ja Gutes für Rot-Weiß-Essen.
Ja, die
aber
Form
trotzdem,
gibt ihm ja recht.
Also man sagt ja immer, harte Arbeit wird honoriert an der Hafenstraße. So, man kann ja Uwe Koschnert nicht absprechen, dass er alles gibt für den Verein. Der ist turbo engagiert. Das Gleiche für die Mannschaft. So, die hätte ihn ja fallen lassen können nach dem 0-1 und sagen können, oh, läuft jetzt scheiße, komm, dann lassen wir das mal auslaufen. Aber die wollen ja. Die brennen, die spielen nicht den besten Fußball, haben wir angesprochen. Aber trotzdem geben die ja immer alles. Und ich finde, das sollte zumindest mit guter Stimmung und mit bedingungsloser Unterstützung honoriert werden.
Ja, absolut. Wozzi, du hast eben schon Ahmed Arslan angesprochen. Auch über den wollen wir noch kurz sprechen, weil es in der letzten Folge eben noch nicht so final feststand. Der spielt jetzt in Australien, in Sydney, weiter Weg. Wie beurteilt ihr diesen Wechsel? Also wir haben, ich glaube, das hört man auch auf Social Media oder Wozzi hat beim Reviersport eine Umfrage gemacht. Die Fans sind überwiegend, glaube ich, nicht so happy damit, dass er gegangen ist. War ein sehr verdienter Spieler. Viele haben gesagt, wir hätten ihn doch irgendwie noch gerne in Essen behalten. Martin, du hast auch oft gesagt, er ist schon noch ein Spieler, der einen Unterschied machen kann. Jetzt ist er weg. Wie beurteilt ihr die Entscheidung?
Ja, wir haben eine Umfrage beim Reviersport gemacht. Über 3.500 Stimmen wurden da abgegeben, 72-28. Ja, wer hätte Arslan behalten sollen? Wir haben uns ja auch, ich glaube, wir haben uns ja auch in den letzten Wochen ja sehr oft pro Arslan ausgesprochen und ich fühle mich da auch nur bestätigt, wenn ich jetzt sehe, was ein Torben Müsel aktuell leistet, welche Rolle Danny Schmidt spielt. Ich wiederhole mich da zu den letzten Wochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ahmed Arslan über 90 Minuten schlechtere Leistung gebracht hätte oder wenn er mal eine halbe Stunde bekommen hätte. Deshalb. Aber das wird sich auf Strecke werden wir sehen, ob RW alles richtig gemacht hat oder nicht. Wenn am Ende viele Tore doch fehlen, so vielleicht aus der Distanz, außer die von Lukas Brumme oder jetzt Yannick Hofmann. Arslan war auch ein Spieler, der mal Schüsse genommen hat. Und RWE nicht aufsteigt, sagt man, ja, hätte mal den Arslan behalten. Wenn alles gut geht, dann ist es so, ne? Aber dieses Thema, wir schließen das ja heute auch ab, Rot-Weiß Essen hat das auch satt, da kann ich auch alles verraten. In der Mixzone habe ich so auch noch nicht erlebt. Wir wurden, bevor José Enrique Ríos Alonso zu uns kam, wir sind ja nur 2-3 Berichterstatter über Rot-Weiß Essen, haben wir nochmal die Order bekommen, bitte keine Fragen mehr zu Arslan stellen, sondern nur zum Spiel. Daran haben wir uns natürlich nicht gehalten, aber Ríos Alonso hat sehr professionell geantwortet, der Verein hat schon alles dazu gesagt und ich habe jetzt mit diesen Worten auch jetzt alles dazu gesagt. Meine Meinung ist nicht die richtige Entscheidung, aber so ist es nun mal.
Also sehe ich ähnlich. Ich wollte nur noch mal darauf eingehen. Natürlich haben wir in alle Richtungen recherchiert, ne? Weil natürlich der Vorwurf kam, ja, irgendwas muss doch da vorgefallen sein. Dafür muss es doch irgendeinen Grund geben, der der Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Dem war jetzt tatsächlich nicht so. Also es gab 3 klare Gründe, warum man diesen Schritt dann vollzogen hat. A, sportlich, man hat es versucht zu erklären durch diese Umstellung. Man hat ja zuletzt viel mit Dreierkette gespielt, mit diesem 3-4-2-1. Hat man verständlicherweise auf Kaito Mitsuta gesetzt, den Topscorer. Und dann wollte man daneben noch ein schnelles Profil haben und dachte, das passt jetzt nicht so zu Arslan. Ne? Mhm. Thema Durchschlagskraft und Sprintfähigkeit. Und natürlich hat er keine gute Hinrunde gespielt. Kein Tor aus dem Spiel heraus, 3 Elfmeter, einmal nach einer Ecke getroffen, war natürlich zu wenig für seine Ansprüche. Trotzdem finde ich, könnte er in gewissen Phasen dieser Mannschaft noch helfen, ganz klar. So, und dann ging es natürlich auch um das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Ahmed Arslan ist einer oder der Top-Verdiener gewesen.
Zusammen mit Marvin Obus.
Ne? In dieser Mannschaft mit Obus, möglicherweise auch Klaus Jasula. Das sind so die drei, die man da ganz vorne ansiedeln kann. Und nach Meinung der Verantwortlichen hat er das eben nicht gerechtfertigt. Wobei ich sage, mit seinen Leistungen in der Rückrunde hätte der noch 3-Jahres-Vertrag noch kriegen können. Dafür hat der RW den Hintern gerettet hat. Und das waren eben so Gründe, warum man sich dann dagegen entschieden hat. Natürlich hat man vielleicht auch befürchtet, okay, jetzt hat er sich professionell verhalten, jetzt war er ruhig, aber was passiert denn so im Laufe einer Rückrunde, wenn er mal nicht im Kader ist, wenn er weiterhin auf der Bank bleibt? Das ist natürlich ein ehrgeiziger Spieler mit Ansprüchen, bleibt der weiterhin ruhig?
Auch ein angesehener Spieler in der Mannschaft.
Sehr angesehen, das hat man ja bei Social Media dann gesehen, unter seinem Post haben wirklich alle Spieler kommentiert und wir wissen natürlich auch, dass es einigen Spielern nicht gefallen hat. Er war ganz dicke mit Schulz, mit Jasula, mit Ramin Safi, natürlich hat denen das nicht gefallen, aber so ist letztlich eben das Geschäft und das waren eben so mit so die Hauptgründe. Ne? Einmal das Sportliche, dann Preis-Leistung und dann, weil man vielleicht befürchtet hat, dass es ein Dauerthema werden könnte in der Mannschaft.
Und? Wichtig, wir sprechen auch mit Spielern, mit Beratern, auch wenn die Verantwortlichen das nicht gerne hören und sagen, das ist nicht wahr oder aber man kann keinen Menschen verbieten, mit wem man spricht. Und es gab auch einen Satz eines Menschen aus der Kabine, der sagte, die bringen ja alles durcheinander. Und das ist ein ganz gefährlicher Satz, weil man da einfach die Rolle von Ahmet Aslan sieht, wie wichtig er für diese Mannschaft war. Gegenargument ist aber, was Martin sagt. Manchmal sollte man vielleicht einen Spieler, der jetzt Reservist ist, auch durchschleppen, weil er so wichtig ist. Aber in dem Fall ist einfach die Gefahr, die der Verein gesehen hat, ja, das kann sein, dass er wichtig für die Kabine ist, aber er wird nicht ruhig sein, wenn der 1, 2, 3 Monate auf der Bank ist. Und das ist es eben. Ne? Ja. Aber so für dieses Miteinander, für Witze machen, für Bruder hier, Bruder da, wie die heute sind, war Ahmet Aslan einer der wichtigsten, vielleicht der wichtigste Mann.
Ja. Ich glaube, wir können auch einen Strich drunter machen. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute in Australien. Und
absolut, ja.
Genau. Ich drücke mal auf den Knopf.
Top-Thema der Woche.
Denn zum Top-Thema der Woche würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Top-Spiele, die nämlich anstehen für RWE. Denn durch die Tabellensituation, wie sie nun mal gerade ist, haben wir jetzt oder hat Rot-Weiß Essen jetzt zwei echte Kracher vor der Brust im Aufstiegsrennen. Los geht's am Samstag in Osnabrück, die auch richtig gut drauf sind. Wird schon, also es sind jetzt zwei Auswärtsspiele, Osnabrück, dann Rostock.
Ja, muss zwei man sich mal vorstellen, gerade jetzt Osnabrück. Ich erinnere mich noch an, das war damals das erste Spiel von Uwe Koschinat im Dezember 2024. Osnabrück gegen RWE, da standen beide mit dem Arsch an der Wand. In akuter Abstiegsgefahr und jetzt ist es halt ein Aufstiegsduell. Fußball. Also so ist der Fußball manchmal, ne? Ja, aber ist doch geil. Also jetzt mal ohne Witz, da soll man sich doch drüber freuen. Also zwei Auswärtsspiele in Osnabrück, in Rostock, zweimal volles Haus und da hat man jetzt die Chance, wirklich ja Big Points einzufahren. Natürlich wird das schwer. Die Osnabrücker sind extrem gut drauf, ungeschlagen im Jahr 2026.
Defensive.
Ja, genau. Beste Defensive sowieso, 24 Gegentore. Christian hat es mir vorhin verraten, 12-0 schon gespielt die Saison. Also das ist genau das, was Rot-Weiß Essen jetzt nicht so hinbekommt. Ja, und offensiv läuft jetzt auch wieder ein bisschen besser. Eigentlich hätte man ja gedacht, dass Kania im Winter, der aus Bielefeld ausgeliehen wurde, da jetzt durchstartet und für die Tore sorgt. Aber jetzt macht das eben Robin Meissner. Hervorragend drauf, wahrscheinlich auch wieder so ein Stürmer, sehr beweglich, agil, technisch gut, der den Essener Innenverteidigern vielleicht nicht liegt. Er hat eine Topphase momentan jetzt auch wieder getroffen in Rostock, also auf ihn muss man auf jeden Fall in den Griff bekommen. Ja, wird halt, glaube ich, schon ein 50-50-Spiel, sehr eng, ich bin mal gespannt, wie Koschinat das dann lösen wird. Er tendiert ja manchmal dazu, vor schweren Auswärtsspielen klassischen Mittelstürmer rauszunehmen, Safi vorne reinzupacken. Würde ich jetzt mal nicht ausschließen, weiß ich nicht. Ich würde trotzdem noch weiter auf Jansen setzen, auch wenn der jetzt keine Bälle bekommen hat. Einfach um Zeichen zu setzen, dass wir uns jetzt nicht hinten reinstellen, dass wir offensiv denken. Aber ja, da gibt es sicherlich viel Raum für Änderungen, sagen wir mal so.
Ja, aber wenn Sie eine Schwäche haben, dann zu Hause. Ich habe mir noch von einem Arbeitskollegen, der aus Osnabrück kommt und Fan ist, sagen lassen, dass gerade zu Hause oft die Durchschlagskraft fehlt, die Effizienz. Also vielleicht da dann doch die Chance.
Wir sprechen in der Redaktion immer intern über Codes. Der Code lautet 5-4-3. 5 Heimsiege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen. Das ist für einen Aufstiegsaspiranten wie den VfL Osnabrück sehr schlecht, so wie die Gegentoranzahl von Rot-Weiß Essen schlecht ist. Von 38 ist die Heimbilanz der Osnabrücker schlecht. Und RWE hat nur eine Niederlage in der Fremde. Und da bin ich gespannt, was Martin gerade angesprochen hat. Ich bin nicht Uwe Koschinas, wenn ich es aber wäre, würde ich das sehr selbstbewusst mit einer breiten Brust antreten und versuchen, wirklich über viel Ballbesitz die Osnabrücker in Schwulitäten zu bringen, unter Probleme zu stellen. Weil der VfL ist nicht dafür bekannt, dass sie gerne das Spiel machen, dass die viel Ballbesitz haben, kontern gerne. Kevin Wiethaupt ist so ein Mann, sehr stark, schnell, technisch sehr beschlagen, an dem der VfL Bochum auch dran ist, war und auch für den Sommer noch ist. Da läuft der Vertrag aus, ein hochinteressanter Spieler. Und da muss man dann vielleicht auch mal zeigen, hör mal, wir sind Rot-Weiß Essen, wir sind seit Monaten ungeschlagen, wir haben nur 3 Niederlagen. Wir versuchen euch jetzt mal hier, ne, unter Probleme zu bringen, auch wenn ihr nur schwer zu knacken seid. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich hier zurückzieht und denen das Spiel überlässt und die Osnabrücker auf ihr Lieblingsergebnis 1-0 gehen und ja, und man sich so neutralisiert, dann bekommt man gegen diese Mannschaft wenige Chancen. Deshalb muss man die Defensive unter Druck setzen, damit man zu Einschussmöglichkeiten kommt. Weil sonst ist die ultra stabil.
Ja, gehe ich auch von aus. Also deswegen würde ich den Jansen noch mal spielen lassen. Muss man schauen. Flügel, glaube ich, kann man so lassen. Tempo ist jetzt gleich dann auswärts dann doch das die richtige Methode. Ja, Thema Müsel ist natürlich eine Frage der Alternativen. Klar, jetzt kommt Kaito Mitsuta zurück, da muss man schauen. Ich glaube, dass Mitsuta für Abiyama spielen wird. Ich glaube, dass man Müsel dann doch auf dem Feld lassen will.
Der Flanken schlägt, Martin, wie du angesprochen. Also wenn du mit Jansen
braucht Zuspiele, ne? Das muss man einfach mal sagen. So und Safi und Abiyama machen das nicht gut. So Kaito Mitsuta ist das natürlich eine andere Qualität. Das darf man nicht vergessen. Also da würde ich schon denken, dass er auf jeden Fall reinkommt für Abiyama. Dann wiederum eine Frage des Systems, Viererkette. Ja. Macht er Dreierkette gegen einen offensiv stärkeren Gegner? Hat er ja häufiger dann wieder umgestellt auf Dreierkette gestellt. Ich glaube, das wird er wahrscheinlich auch wieder machen, weil dann hat man ja wieder das Luxusproblem in der Defensive. Lässt man dann die 2 Innenverteidiger draußen oder nur einen? Auf jeden Fall viele spannende Fragen, aber ich bin da auf jeden Fall auch bei Christian. Bitte ein bisschen mehr Mut.
Und wir sprechen wieder darüber, Martin, wie wird aufgestellt? Obwohl man wieder gewonnen hat, es wird Veränderung geben. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Bei RWE gilt eben nicht dieses Prinzip Never Change a Winning Team. Da wird sehr auf den Gegner geschaut. Aber das hört sich negativ an. Aber ist ja aktuell auch ein großer Pluspunkt von Rot-Weiß Essen, dass man einfach immer Wechsel vollziehen kann und man siegt trotzdem oder verliert nicht. Ja. Das muss man auch sagen.
Ja, wenn man so einen starken Kader hat, dann ergeben sich halt manchmal Änderungen. Natürlich ist es so, dass das Rot-Weiß noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, ne? So dass sich da irgendwie eine erste Elf manifestiert. Das geht halt momentan noch nicht. So, man hat jetzt noch nicht so 2-3 gute Spiele in Folge hinlegen können. Und damit sollte man ein bisschen aus.
Glaubst du denn, dass wir in dieser Saison noch mal 3-4 Mal die gleiche Elf von Beginn an sehen werden?
Ja, warum denn nicht? Wenn sie jetzt in Osnabrück ein Top-Spiel machen, dann gibt's ja keine Gründe, da was zu ändern.
Ich meine, vielleicht kommt da noch die Euphorie zurück, ne? Mit in diesen 6-Punkte-Spielen.
Ich glaube, man braucht mal ein Knallerspiel. Einmal so wirklich so Big Points landen, so wie das in letztes Jahr in der Rückrunde war, als man da völlig überraschend an der Bielefelder Alm gewonnen hat. Ich glaube, dass man mal einmal mal so einen dicken knallen muss, ne? Ja. Einmal in Osnabrück gewinnen, in Rostock gewinnen und dann würde da, glaube ich, auf jeden Fall Euphorie entfacht werden.
Ja, das habe ich zum Beispiel gedacht nach den Siegen gegen Wien Wiesbaden, nach dem verrückten Spiel 4-3, okay, war noch sehr zeitig in der Saison, oder nach Saarbrücken 3-2, wo man so diese Last-Minute-Dinger, ne?
Ja, ja.
Und dann mit der Kurve feiert, aber irgendwie ist dieser Funke noch nicht ganz übergesprungen, dass ganz Essen den Aufstieg unbedingt will.
Wäre jetzt ein richtiger Zeitpunkt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Spiele. Am Samstag geht's dann gegen Osnabrück, wir treffen uns wie gewohnt hier dann montags zum Talk. Wir hoffen, dass ihr dann auch wieder mit am Start seid. Schaltet dann gerne wieder ein. Abonniert uns bei YouTube oder überall, wo es Podcasts gibt, bei YouTube. Das habe ich auch euch schon mal erzählt. Könnt ihr jetzt mittlerweile auch einen Hype vergeben. Da profitieren wir auch extrem von. Wäre super, wenn ihr das macht. Das ist, wenn ihr liked, könnt ihr nach links wischen und dann einen Hype vergeben. Danke euch beiden.
Danke
Bis
dir.
Zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.